Wir haben jetzt schon einige Male über das Leben von Josef nachgedacht. Es geht aus tiefster Erniedrigung zu höchster Höhe in seinem Leben. Aber wir sehen bei ihm, wie er, gleichgültig wie die Umstände waren, immer zum Segen für andere war und wie er zur Ehre Gottes gelebt hat. Daran können wir sehen, was es bedeutet, täglich im Sieg zu leben. Was es bedeutet, täglich in der Abhängigkeit Gottes zu leben, gleichgültig wie die Umstände sind. Ich habe begonnen gehabt, einige markante Punkte hervorzuheben. Und zwar, Josef wusste, wie schlimm das die Sünde ist. Und deshalb distanziert er sich von der Sünde seiner Brüder. Er hatte Gottesfurcht. Er hatte eben keine Gemeinschaft mit der Sünde, sondern sondert sich ab von der Sünde. Josef hat den Auftrag des Vaters gern ganz und gleich ausgeführt. Er lebte im Gehorsam. Und er sagte ja zu Gottes Wegen, alles, als es in die Tiefe geht. Und er konnte ja diese Wege gar nicht verstehen, weil er kannte ja noch nicht die Zukunft. Und so geht es uns oft auch. Gerade die, die treu den Weg gehen, die zum Segen Gottes sind, die müssen auf der einen Seite von Gott geprüft werden, wie man Silber im Feuer läutert, damit alle Schlacken noch weggebrannt werden, dass noch mehr Segen aus seinem Leben hervorkommt, dass noch mehr Frucht entsteht in seinem Leben. Die, die Frucht bringen, die reinigt er, damit mehr Frucht entsteht. Und daraus soll bleibende Frucht werden in unserem Leben. Und jetzt, heute geht es darum, es gibt aber auch einen Feind, der genau das Ziel hat, solcher Geschwister, die treu ihren Weg gehen, in die Sünde zu führen. Das kommt nicht von Gott. Das Erste, was wir letztes Mal gemacht haben, das kam von Gott. Er hat die Brüder gebraucht, um ihn in den Brunnen zu werfen, dass er Sklave wurde. Aber jetzt kommt der Feind und versucht, Josef zur Sünde zu verführen. Also Gott prüft den Glauben und der Satan versucht, diesen kostbaren Glauben zu zerstören. Ist eigentlich logisch, oder? Ist normal. Nur wenn wir es erleben, dann wird es manchmal schwierig. Heute lesen wir 1. Mose 39, Vers 7. Der Anfang von Kapitel 39 haben wir am letzten Mal betrachtet. Und hier ist Josef ein mutmachendes Beispiel, wie wir als Licht in dieser Welt die Verführung des Feindes überwinden können. Hier steht es, Vers 7. Es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef warf und zu ihm sprach, lege dich zu mir. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht, und er hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich, und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Und obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete, hört er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt oder sich an ihr vergangen hätte. Es geschah aber an einem solchen Tag, als er ins Haus kam, um seine Arbeit zu tun, und niemand von den Leuten des Hauses anwesend war, dass sie ihn bei seinem Obergewand ergriff und zu ihm sprach, lege dich zu mir. Er aber ließ das Obergewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Als sie nun sah, dass er das Obergewand in ihrer Hand gelassen hatte und entflohen war, da rief sie die Leute ihres Hauses herbei und sprach zu ihnen, seht, er hat uns den Hebräer ins Haus gebracht, damit er Mutwillen mit uns treibt. Er kam zu mir herein, um bei mir zu liegen. Ich aber habe aus Leibeskräften geschrien. Als er nun hörte, dass ich meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und floh hinaus. Und sie ließ sein Obergewand neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam. Dem erzählte sie die gleiche Geschichte und sprach, der hebräische Knecht, den du uns gebracht hast, ist zu mir hereingekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben. Als ich aber meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und entfloh nach draußen. Als nun sein Herr die Rede seiner Frau hörte, als sie sprach, so und so hat mir dein Knecht getan, da entbrannte sein Zorn. Und der Herr Josephs nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis dorthin, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. So war er dort im Gefängnis. Josephs Prüfung und sein Sieg. So kann man überschreiben. Ein wunderbares Zeugnis, ein ermutigendes Zeugnis für uns heute, die wir in solche Situationen hineingeraten. Genauso wie Josef. Nachdem Josef zum mächtigsten Mann in diesem Haus geworden war, nachdem er der Oberste geworden war in diesem Haus, er hatte alles unter sich, außer seiner Frau. Nur die Herrin, derer musste er noch unterworfen sein. Aber es gab ein großes Problem jetzt für diesen Josef. Es geschah aber nach diesen Begebenheiten. Nachdem er sich treu erwiesen hatte, nachdem er ein wunderbares Vorbild war, nachdem er ein Zeugnis war für Gott in diesem Haus, gab es dieses üble Weib, die ihn verführen wollte. Denn Josef war von schöner Gestalt und gutem Aussehen, steht am Kapitel 6, im Vers 6 am Ende. Diese Frau hatte jetzt ein Ziel, nämlich ihn zu verführen. Lege dich zu mir. Sie hatte Gefallen gefunden an diesem jungen Mann. Und Gläubige wie Josef, die den Herrn verherrlichen wollen, die zum Segen werden für andere Menschen, auf die hat der Satan ein ganz besonderes Auge. Und genau jetzt führt der Satan solchen Geschwistern ein verlockendes Angebot vor Augen. Er lockt die Sinne, die Begierden, damit derjenige sündigt. Wenn wir jetzt mal überlegen, Josef hätte ja einige Gründe anführen können, warum er das tun sollte, was die Frau wollte. Er hätte berechtigte Gründe gehabt, oder? Er war Sklave und sie war die Herrin. Und was meine Herrin sagt, das muss ich doch tun, oder? Er hätte vielleicht sagen können, ein Sklave muss doch gehorchen. Oder andere Sitten, andere Länder. Sieht mich ja niemand, ich bin ja fern von zu Hause weg. Das kann ja meiner Position nur dienlich sein, wenn ich meiner Herrin diesen Gefallen tue. Da geht's mir vielleicht sogar besser. Und es sieht ja niemand. Ist doch niemand dabei. Der Herr ist verreist. Und wenn ich vielleicht meine unglückliche Herrin glücklich machen kann, ist doch wunderbar. So finden wir auch heute viele Begründungen für die Sünde, ne? Josef weigert sich. Er ist nicht bereit, so etwas zu tun. Er aber weigerte sich. Er widersteht dieser Frau. Er ist nicht bereit, so etwas zu tun. Er kannte die Worte der Bibel noch gar nicht, gell? Er hatte noch kein geschriebenes Wort. Wir wissen heute, dass geschrieben steht, flieht der Unzucht. So steht's geschrieben. Vielleicht könnten wir mal drüber nachdenken, wie ist es bei uns? Fliehen wir auch vor der Unzucht? Heute in unseren Tagen? Das ist ein gewagtes Wort. Was kommt durch die Antwort, die Josef jetzt gibt, ganz deutlich zum Ausdruck? Und das ist beeindruckend. Was sagt Josef zu dieser Frau? Vers 8. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn. Siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht, und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich. Und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Ja, was spricht hier der Josef aus? Er will das Vertrauen seines Herrn niemals missbrauchen. Wie könnte er so etwas tun und seinem Herrn, der ihm so vertraut, so eine Schandtat anzutun? Da könnte man drüber nachdenken, wie viele Menschen denken heute noch so. Wenn irgendjemand noch so denken würde, gäbe es keinen Ehebruch. Da würde keine Frau und kein Mann fremdgehen. Wenn ich die Achtung und den Respekt vor dem anderen noch hätte, würde ich sowas nie tun. Und genau das geschieht doch, wenn ein Mann oder eine Frau fremd geht, dass er genau den Gedanken missachtet, überhaupt nicht drüber nachdenkt. Das ist in unserer Zeit doch fast nicht mehr normal, dass man so denkt. Wie könnte ich so etwas tun und das Vertrauen meines Herrn hintergehen? Diese Frau gehört nicht mir. Über alles darf ich herrschen, aber nicht über diese Frau. Wie viel geschieht da selbst in unseren Kreisen, sogar in unseren biblischen Kreisen, genau in dieser Richtung? Aber dann die zweite Aussage: Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Er hat ein ganz klares Nein zur Sünde. Wie könnte ich gegen Gott sündigen? Ich weiß nicht, wo er das her hat. Er hatte die Schrift nicht. Josef hatte aber Gottesfurcht und er lebte in dem Bewusstsein. Er lebte in dem klaren Bewusstsein, dass Gott alles sieht. Gott sieht alles. Ich schlage mal Offenbarung Kapitel 2 auf. Psalm 139 sagt genau das Gleiche. Psalm 139 sagt im Grunde genau das Gleiche. Ich sag mal, es gibt sicher Texte, die sind angenehmer, darüber zu sprechen, wie über das jetzt. Aber ich glaube, gerade in unserer Zeit, wo wir leben, und jeder Einzelne, der hier drin ist, sollte sich mal wieder bewusst machen, was es eigentlich bedeutet. Wie könnte ich so etwas tun, einmal für Gott, vor Gott? Ja, wo ist Gott? War Gott mit dabei in Ägypten, im Haus des Potiphar? Gott ist allgegenwärtig, steht im Psalm 139. Er sieht alles, er kennt alles, er weiß alles. Und hier steht Vers 18, Offenbarung Kapitel 2, Vers 18. Und der Engel der Gemeinde in Thyatira schrieb: Da sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Das heißt, die Augen des Herrn Jesus sind durchdringend. Sie sehen alles. Ihr seht jetzt meine äußere Erscheinung, ne? Und ihr hört jetzt die Worte, die ich weitergebe. Aber Jesus Christus, der Augen hat wie Feuerflammen, der sieht da drin. Und er sah auch damals in Ägypten ganz genau, was in diesem Haus geschah. Seine Augen waren dabei. Er war dort. Er hat es mitbekommen. Ihn kann man nicht täuschen, ihm kann man nichts vormachen und ihm entgeht niemals etwas. Und der Josef hatte etwas, was heute immer mehr Menschen nicht mehr haben. Sprüche 8, Vers 13. Also einmal das Bewusstsein, dass bei dem, was ich jetzt gerade tue oder sage, Gott gegenwärtig ist. Er sieht es, er weiß es. Ich kann zu Hause meine Tür zuschließen, ich kann meine Zimmertür zumachen und es sieht keiner im Haus, was ich da oben tue. Aber er sieht es, er ist dabei. Und deshalb, Josef, kann man hier übertragen, Vers 13, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Jemand, der sich bewusst ist, dass Gott ein heiliger Gott ist und dass dieser heilige Gott alles sieht, alles, was auf dieser Erde geschieht, der hasst die Sünde. Wer keine Gottesfurcht hat, der liebt die Sünde. Das ist ganz einfach. Der Furcht Gottes hat, der hasst das Böse und er weicht vom Bösen. Das ist eine andere Stelle in der Sprüche. Der weicht vom Bösen. Das ist ganz normal. Josef zeigt uns, wie wir heute leben sollen. Josef zeigt uns, wie wir heute leben sollen, nämlich in der Verantwortung vor Gott. Wie könnte ich vor Gott so eine Sünde begehen und mich an dieser Frau vergehen? Das war eine Sprache, die diese Frau mit Sicherheit noch nie gehört hat. Und überlegen wir mal heute, wenn ein Mensch, wenn gerade der Mann, die Frau den Mann, spielt überhaupt keine Rolle, gerade verführen will, und er würde sagen, wie könnte ich eine solche Sünde tun und gegen Gott sündigen? Muss mich mal überlegen. Wie wunderbar, wenn alle Christen das noch auf den Lippen hätten. Ich könnte euch jetzt Beispiele erzählen, das ist unfassbar, was Christen heute tun in dieser Beziehung. In dieser Beziehung. Genau darin. Josef überwand durch das, was er jetzt sagte. Er sagte, ich sündige nicht, ich bin nicht bereit, so etwas zu tun. Wenn wir heute das leben, lacht uns die Welt aus. Ist doch klar, oder? Wie kann es sein, dass man mit Sexualität wartet bis nach der Hochzeit? Da wird man doch ausgelacht, oder? Oder ist das in der Welt noch normal? Und fremdgehen, einen anderen betrügen, das gehört doch irgendwie dazu heute, oder? Für viele. Aber da Josef so stark war und widerstand, war das Problem noch nicht gelöst. Einmal hat er widerstanden. Aber die Frau probiert ständig, immer wieder. Sie ist ein Werkzeug des Teufels. Ist uns das bewusst? Diese Frau ist ein Werkzeug des Teufels, damit dieser Josef lahmgelegt wird, damit dieser Josef nicht mehr einen Segen verbreitet, dass nicht mehr an ihm erkannt wird, dass Gott mit ihm ist. Ein Josef ohne eine reine Vergangenheit hätte niemals zum Retter der damaligen Welt werden können. Denn er wurde zum Retter der Welt. Und er hat dazu beigetragen, dass seine Brüder wieder zurechtgebracht wurden. Das wäre nie möglich gewesen, wenn er in diese Sünde gegangen wäre. Natürlich weiß ich, dass bei Gott Vergebung ist und dass Gott vergibt diese Sünde. Aber wie viele Menschen kennen wir, die in dieser Sünde leben und nicht mehr rausgehen? Das ist doch das Problem. Gott vergibt Sünde, aber wie viele auch Christen leben Jahre, ein Leben lang in dieser Sünde? Und deshalb sind sie kein brauchbares Werkzeug mehr in der Hand Gottes. Ich bin überzeugt davon, dass kein wiedergeborener Christ von jetzt auf nachher so etwas tut. Keine Frage. Schaut mal, dieser Josef war ja vorbereitet. Oder nicht? Er hatte ja ein festes Fundament, eine stabile Grundlage. Und das ist wichtig. Aber heute gibt es Christen, die haben kein stabiles Fundament mehr, keine feste Grundlage mehr. Bevor diese Prüfung kam, hatte Josef sich bewährt, dass er zum Beispiel gehorsam war, seinem Vater gegenüber. Dass er schon früher Nein sagte zu der Sünde der Brüder. Dass er sich abgesondert hat von diesen Dingen. Dass er wirklich Ja sagte zu den Wegen Gottes. Und jetzt kommt der Angriff. Und jetzt ist er stark genug. Wir auch. Schaut mal, jetzt geht es Tag für Tag so weiter. Vers 10. Und obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete, hörte er doch nicht auf sie. Obwohl sie Tag für Tag das Gleiche machte, er konnte ja nicht wegrennen, er war ja ein Sklave. Wenn er geflohen wäre, vielleicht hätten sie ihn getötet. Er war diesen Dingen ausgesetzt, er hörte trotzdem nicht auf sie, obwohl es jeden Tag das Gleiche war, dass er sich zu ihr gelegt hätte oder sich an ihr vergangen hätte. Josef widersteht diesen Verlockungen. Aber sind wir uns einig? Das war ein Mann. Stimmt's? Und ein Mann hat bestimmte Anlagen. Und ein Mann tut sich enorm schwer, wenn er was sieht und ständig gelockt wird. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist normal. Wir sind Männer. Und es war kein gefühlloser Buddha, oder? Der hatte Gefühle so wie du und ich. Und jetzt kann ich mir gut vorstellen, es steht nicht geschrieben, aber ich kann mir gut vorstellen, wie dieser Josef vor Gott gelegen ist und hat ihn angefleht, ihn zu befreien von diesem üblen Weib. Stimmt's? Das kann man gut vorstellen. Und Gott hat auch das Gebet erhört, etwas später. Bloß etwas anders, wie er gedacht hätte, ne? Aber jeden Tag diese Verlockung vor Augen zu haben, das ist enorm schwer. Immer wieder diesen Angriff zu haben, das ist nicht leicht. Und dann kommt dieser entscheidende Moment, diese Frau schreckt vor nichts mehr zurück. Und jetzt geht sie zum Letzten. Es geschah aber an einem solchen Tag, als er ins Haus kam, um seine Arbeit zu tun, und niemand von den Leuten des Hauses anwesend war. Das heißt, er hat darauf gelauert, auf den richtigen Moment, genau auf den Zeitpunkt, jetzt. Und genau so ist es bei uns auch. Der Feind wartet genau auf den richtigen Zeitpunkt und dann kommt der Moment. Jetzt kommt aber darauf an, wie ich reagiere, so wie Josef oder anders. Dass sie ihn bei seinem Obergewand ergriff und zu ihm sprach, lege dich zu mir. Er aber ließ das Obergewand in ihre Hand und floh und lief hinaus. Widerstand war jetzt zwecklos. Jetzt war der Moment gekommen, wo es handgreiflich wird, jetzt wird's ernst. Und jetzt rennt er weg. Er flieht. Und genau das ist das, was wir lernen müssen. Er hatte keine andere Chance mehr. Jetzt gibt es nur noch eins, wegrennen. Josef wusste, wie schlimm die Sünde ist und was sie anrichtet. Und wenn ich jetzt eine neutestamentliche Stelle dazu nehme, das heißt, dass Gott Licht ist und dass wir, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben wollen, im Licht wandeln müssen. Wie er im Lichte ist, so sollen wir im Lichte wandeln, damit wir Gemeinschaft haben mit ihm. Josef hatte eine Säule dabei in dieser Sklaverei und dann auch später im Gefängnis, dass Gott mit ihm war. Das steht immer wieder geschrieben, Gott war mit ihm. Aus dieser Gemeinschaft bezog er einen Frieden, der alle Vernunft übersteigt, und hatte die Freude im Herrn. Und genau das verliert man, wenn man nicht wegrennt. Genau das verliert man, wenn man nicht wegrennt. Als wiedergeborene Christen verlieren wir unseren Frieden. Vielleicht denkt ihr, ist ja gar nicht so schlimm, oder? Was geschieht, wenn wir sündigen? Jetzt mal ganz egal, was für eine Sünde. Wenn wir diese Sünde dann nicht sofort bekennen, verlieren wir den Frieden, die Ruhe in unserem Leben. Wir verlieren die Freude am Wort Gottes, wir verlieren die Freude am Beten, wir verlieren die Freude, ein Zeugnis zu geben, wir verlieren alles. So ist es. Und ich glaube, uns ist es oft nicht mehr bewusst, wie schlimm, wie schrecklich die Sünde ist. Sie zerstört die Gemeinschaft mit Gott. Egal welche Sünde. Natürlich hier meine spezielle Sünde. Aber sie zerstört. Und deshalb läuft Josef weg. Er verliert lieber sein Gewand wie die Gemeinschaft mit Gott. Er flieht vor der Sünde. Und jetzt könnten wir mal drüber nachdenken, fliehen wir auch vor der Sünde? Sein Ziel war, Gott treu zu bleiben. Er hatte eine weitere Grundlage, und das ist ein Fundament wieder in seinem Leben, etwas, wo sein Glaube drauf ruhte, dass er vor der Sünde flieht. Dass er flieht vor der Verführung. Das ist ein Fundament in seinem Leben. Fliehen wir auch vor der Sünde? Der Satan versucht uns zu verführen, genau wie den Josef. Und deshalb bietet der Satan uns jeden Tag aufs Neue das Beste, das Schönste, das Feinste, das Herrlichste an. Ist doch logisch, oder? Und er weiß ganz genau, was du und ich gern haben, was wir gern haben möchten. Wenn man sich das nochmal überlegt, wo Jesus Christus in der Wüste war, diese 40 Tage, und der Satan kommt dann und bietet ihm alle Reiche dieser Welt an. Der Satan kann dem Herrn Jesus alle Reiche dieser Welt anbieten. Mit einem Ziel, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, niederfällt und den Satan anbetet. Jesus Christus, kann der verführt werden? Hebräer sagt, dass er wurde versucht. Versucht. So wie wir. Und deshalb kann er uns auch verstehen, wie es uns geht, wenn wir versucht werden. Aber der war ohne Sünde. Aber wie viel mehr wird er dich und mich dazu verführen, zu sündigen? Und dann werden wir irgendwann zu Anbetern des Satans. Ist uns eigentlich das bewusst? Wenn wir in der Sünde bleiben, wenn wir nicht mehr umkehren, bleiben wir, dann führen wir, irgendwann wird es dazu führen, dass wir Götzen anbeten. Und der Satan ist ein Götze. Und das ist die Gefahr, die eben da drin steht. Er will uns durch die Augen verführen. Es gibt jetzt viele Bibelstellen. Ich lese mal eine davon, Sprüche 7. Sprüche 7. Und bitte übertrag das nicht nur auf diese sexuelle Sünde, die hier genannt wird, sondern das hat auch viele andere Aspekte. Sprüche 7. Durch ihr eifriges Zureden verleitet sie ihn und riss ihn fort mit ihren glatten Worten, sodass er ihr plötzlich nachlief, wie ein Ochse zur Schlachtbank geht und wie ein Gefesselter zur Bestrafung der Toren, bis ihm der Pfeil die Leber spaltet, wie ein Vogel hastig ins Netz hineinfliegt und nicht weiß, dass es ihn sein Leben kostet. Durch ihr eifriges Zureden verleitet sie ihn mit glatten Worten. Ich kenne Brüder, die in diese Sünde gestürzt sind. Namhafte Brüder, die Bücher geschrieben haben, die überregional gepredigt haben, genau das ist ihnen passiert. Genau wie ein Ochse zur Schlachtbank. Und es kostet sie ihr Leben. Es kostet sie ihr geistliches Leben, wenn sie nicht umkehren und Buße tun. Und ich kenne Brüder, die keine Buße getan haben bis heute. Wie reagieren wir, wenn so glatte Worte und ein eifriges Zureden da ist, um uns zu einem Ziel zu führen, nämlich uns vom Feind verführen zu lassen, uns verführen zu lassen von den Verlockungen dieser Welt? Ist uns wirklich noch bewusst, wissen wir noch, was sich in den letzten Jahrzehnten moralisch in unserem Land verändert hat? Ist uns das wirklich vor Augen, was sich verändert hat? Versteht ihr, für uns sind manche Dinge normal, die waren vor 50 Jahren nicht normal. Ist uns das bewusst? Ich sage mal ein Beispiel. Ich weiß, dass jetzt vielleicht manche lächeln und sagen, jetzt ist er ganz extrem. Aber 1912, ist lange her, ne? Hat man in Stuttgart das erste Hallenschwimmbad gebaut, 50 Meter lang. Da war bei für die Schwimmwettkämpfe, und da war bei 50 Meter eine Trennwand. Die war zu, also keine durchsichtige, sondern da war eine Wand, wo man nicht von links nach rechts schauen durfte. Und auf der linken Seite waren die Männer und auf der rechten Seite die Frauen. Wisst ihr noch, wie die Badanzüge waren? Die waren von oben bis unten voll und dann bauchig, ne, dass man nichts sah. Aber die Welt hat verboten, wirklich verboten, dass Männer und Frauen ins gleiche Schwimmbad gehen. Das ist nicht erfunden, das ist eine wahre Geschichte. Also es hat sich seit 1912 nach heute, 100 Jahre später, etwas verändert, oder? Ich will das nur feststellen, es hat sich was verändert. Die Welt hat es verboten. Es war undenkbar, Männer und Frauen im gleichen Schwimmbad. Sagen Sie mal das Beispiel. 1950 hat man den Bikini erfunden. Jetzt sollte man ja den Bikini irgendwie bekannt machen, ne? Irgendeine Frau müsste den mal vorführen. Es hat sich keine Frau dieser Welt bereit erklärt, das zu tun. Man hat eine Nackttänzerin aus Frankreich, aus dem Lido, Paris geholt, die hat es getan. Heute haben wiedergeborene Frauen kein Problem. Also hat sich was verändert, keine Wertung. Ich sage nur, es hat sich was verändert. Das muss uns bewusst sein. Das heißt, die Welt prägt uns Christen. Und jetzt ist die Frage, was ist normal? So, haben wir noch ein Empfinden dafür, was normal ist? Das waren zwei Beispiele, wo ich da deutlich machen will, die Welt hat sich verändert. Hat sich Gott verändert? Waren die damals extrem? Oder sind wir lau geworden? Sind wir oberflächlich geworden? Das ist eine Frage, die ich stelle jetzt. Schaut mal, um noch ein paar Beispiele zu bringen. Früher wurde ja die Gesetzgebung, jahrhundertelang war die Gesetzgebung ganz stark vom Wort Gottes geprägt. Das heißt, unsere Gesetze, die wir hatten, nicht mehr haben, hatten, die waren ganz stark biblisch geprägt. Heute ist das anders geworden. Wisst ihr, früher war Mord oder Ehebruch oder Lügen oder Stehlen, das war was Böses. Das hat man wirklich böse genannt. Heute nicht mehr. Heute ist Lügen normal geworden, fast normal geworden für einen ganz großen Bereich der Menschheit heute. Schau mal, wenn man heute einen Baum umsägt, ist das ein größeres Verbrechen wie der bestialische Mord im Mutterleib. Ich werde bestraft, wenn ich einen Baum umsäge, der unter Naturschutz steht, ne? Aber dass eine Frau das Kind, das im Leib ist, töten darf, das ist normal. Das Recht hat sie ja. Aber ich habe nicht das Recht, einen Baum umzusägen. Verstehen wir, da hat sich etwas grundlegend verändert. Wenn heute Menschen des gleichen Geschlechts eine Ehe eingehen, dann ist das eben ein alternativer Lebensstil. Das ist normal, das darf man. Ich, der ich jetzt schon 37 Jahre verheiratet bin, ich bin eigentlich etwas unnormal. Wie kann man nur 37 Jahre mit der gleichen Frau zusammenleben? Das ist nicht mehr die Normalität. Gibt er mir doch recht, oder? Und jetzt sprechen wir über Josef, ne? Versteht er mich? Wir müssen erst wieder normal werden in unserem Denken, damit wir ein Empfinden kriegen, was ist vor Gott normal. Früher schämten sich die Ehebrecher. Heute wird es im Fernsehen als etwas oder in den Medien als etwas Normales dargestellt. Völlig normal. Oder als mein Bruder mit 18 Jahren Vater war, das weiß ich heute noch, da war ich ein kleines Kind, da saß ich auf der Treppe, da gab es im Wohnzimmer ein Riesengeschrei. Mein Vater hat sich geschämt bis auf die Knochen. Mein Sohn wird Vater und ist nicht verheiratet. Das war kein Christ, mein Vater, gell? Der hat sich über den Glauben niemals Gedanken gemacht. Und heute? In Jesaja Kapitel 5 steht die Antwort. Wenn ich etwas hinzufügen würde, würde ich sagen, und es wird eine Zeit kommen. Jesaja 5, Vers 20. Da steht, wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Das ist doch unsere Zeit, oder? Böses nennt man gut. Ich sage noch ein Beispiel, das habt ihr vielleicht schon mal gehört von mir, als ich 1975 meine Frau geheiratet habe. Nee, kurz bevor ich sie geheiratet habe, wollte ich in Karlsruhe eine Wohnung mieten. Und dann hatte ich eine Wohnung und ich wollte den Mietvertrag unterschreiben. Sind Sie verheiratet? Ich sage, nee, ich bin noch nicht verheiratet. Aber das Aufgebot ist schon erstellt. Gut, ich brauche das Aufgebot. Wie? Warum? Ja, wenn ich Ihnen vermiete und Sie sind nicht verheiratet, kann ich vom Gesetz bestraft werden. 75. Wenn ich heute sagen würde, bei mir darf nur jemand einziehen, der verheiratet ist, dann werde ich bestraft vom Gesetz. Dann werde ich bestraft vom Gesetz, wenn der sich beschwert. Also hat sich doch seit 75 zu heute etwas vollständig verändert. Oder nehmen wir mal an, irgendwann kann es passieren, dass einer, die Frau oder der Mann, Witwe wird, oder? Ist normal. Dass der Ehepartner stirbt. Heute leben Wiedergeborene, die verwitwet sind, zusammen ohne verheiratet zu sein. Warum? Ja, man will die Rente von beiden. Ne? Das ist Sünde vor Gott. Das ist Sünde vor Gott. Versteht ihr? Und merken wir, wie wir von diesem Zeitgeist immer mehr überrollt werden? Wenn heute junge Menschen in Gemeinden, ich spreche jetzt nicht mehr von der Welt, wenn heute junge Menschen in unseren Gemeinden vor der Ehe sexuelle Beziehung haben, das wird in vielen Kreisen nicht in der Kirche, spreche jetzt nicht von der Kirche, spreche jetzt von Gemeinden, fast als normal angesehen. Das macht doch jeder heute. Josef, wie sollte ich eine so große Sünde tun und gegen Gott sündigen? Ich habe schon die Frage gestellt bekommen, wo steht denn das, dass ich verheiratet sein muss? Wenn ich doch sexuelle Beziehungen eingehe, dann ist das mein Mann oder das meine Frau. Das ist die Antwort, die ich manchmal bekomme, wirklich. Ja, ich bin doch jetzt mit ihm verheiratet, ich bin doch eins geworden mit ihm. Wenn ich dann sage, weißt du, was in der Bibel steht? Wer sich nicht enthalten kann, der soll heiraten. 1. Korinther 7, Vers 9. Wer sich nicht enthalten kann, wer es also nicht mehr schafft, dann heirate. Das sollte zwar nicht der Grund sein, aber so steht es da. Und heiraten in Deutschland heißt, ich bin ja im Standesamt gewesen. Dann bin ich verheiratet. Nicht vorher und nicht nachher. Was die Welt heute sagt, das ist völlig egal. Gottes Wort sagt, wenn du dich nicht enthalten kannst, dann heirate. Das ist eine klare Antwort, oder? Und jetzt ist die Frage, sind wir noch als Eltern bereit, sind wir als Gemeinde noch bereit, für diese Wahrheit klar und deutlich hinzustehen? Da wird man uns auslachen, da wird man uns angreifen, da wird man uns für verrückt erklären. Natürlich, ist doch normal. Homosexualität ist Sünde und nichts anderes. Sünde vor Gott. Und das ist eine Gräuel, Sünde vor Gott. Das muss einfach klar sein. Und jede sexuelle Beziehung vor der Ehe ist Sünde. Das heißt, wenn ich meinen Gedanken, Matthäus Evangelium, Bergpredigt, in meinen Gedanken eine Frau begehre oder wenn eine junge Frau einen Mann begehrt sexuell, dann ist es Sünde. Ist einfach und klar. Und zu diesen Maßstäben müssen wir wieder kommen, damit wir ein Segen sind, damit wir widerstehen können dem Feind, damit wir wirklich sozusagen zum Retter der Welt werden. Wir sind die Boten, die Träger des Evangeliums. Wir sind die Verkündiger der Wahrheit. Und Menschen werden gerettet dadurch, dass wir leben, was da steht, und wir sprechen, was da steht. Und dann kann Gott durch seinen Geist durch uns wirken. Ist doch ganz normal. Jemand hat mal geschrieben, ich zitiere es mal, was nicht mehr ins Meinungsbild passt, wird aus der Bibel entfernt, oder aber nach der eigenen genusssüchtigen Sichtweise ausgelegt. Erlaubt ist, was Spaß macht. Gottes Wort dagegen wird dem menschlichen Belieben untergeordnet und angepasst. Es kann doch nicht falsch sein, was alle praktizieren. So hat es er geschrieben. Ich kann mich noch gut erinnern, in Thalheim, da war meine verwitwete Frau und ich hörte eines Tages, sie hat einen Freund. Und dann bin ich zu ihr, habe mit ihr gesprochen darüber. Dann hat sie gemeint, sie hat darum gebetet und Gott hat ihr den Mann vor Augen gestellt. Das Problem war, das war ein Ungläubiger. Jetzt sage ich, aber er ist doch ungläubig. Ja gut, aber ich habe gebetet, Gott hat mir den Mann gezeigt und das ist die Gebetserhörung. Dann habe ich ihr gefragt, steht doch im Wort Gottes geschrieben, dass kein Gläubiger mit einem Ungläubigen. Ja, Gebetserhörung ist eher wichtiger wie das, was geschrieben steht. So einfach macht man das heute. Ist nur ein Beispiel wieder, ne? Wie sollte ich gegen Gott sündigen? Das ist die Antwort von Josef. Josef wollte lieber ohne Gewand ins Gefängnis gehen, wie diese Tat begehen. Lieber glücklich im Gefängnis, wie todunglücklich nach diesem Erlebnis. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 5. Es geht letztendlich um unser Zeugnis in dieser Welt. Wisst ihr, es gibt ja wirklich einen Teil der Menschen, und dazu habe ich früher ganz stark gehört, ich habe sehr genau beobachtet, was Christen tun. Nachdem ich so konfrontiert wurde mit dem Evangelium, habe ich immer mit dem Finger auf welche gezeigt, habe gesagt, guck mal, was der und der macht. Und überlegt euch mal, was für ein gefundenes Fressen, sagt man immer, ne, ist das, wenn Christen fremdgehen zum Beispiel. Wiedergeborene Christen, die vielleicht in ihrer Verantwortung stehen, was ist das für diese Welt, wenn sie dann mit dem Finger zurecht auf uns zeigen, guck mal, was die tun. Das ist schon ein Problem, das da ist. 1. Korinther 5, Vers 8. Hinter dem Ganzen steht der Feind. Was steht hier? So seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher, wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. Und jetzt achtet mal darauf, es gibt manchmal die Aussage widersteht. Josef floh. Zum Schluss. Aber am Anfang widersteht er. Also es gibt Momente, wo wir widerstehen müssen und es gibt Momente, wo wir davonlaufen müssen, fliehen müssen. Und das ist ein Unterschied. Der brüllende Löwe ist einmal der, der uns erschreckt, der uns Angst machen will und da müssen wir widerstehen. Aber gerade was die Sexualität oder auch andere Lüste betrifft, es gibt ja noch mehr Lüste wie nur Sexualität, da gilt es manchmal zu widerstehen. Aber ich muss unterscheiden lernen, wo muss ich widerstehen und wann muss ich davonlaufen. Das ist ein Unterschied. Wichtig ist in der Beziehung jetzt, seid nüchtern und wacht. Seid ganz nüchtern und denkt mal drüber nach, was sagt Gottes Wort zu der Sache, nicht was die Welt, das ist nicht wichtig. Wache und bete, sage ich mal, sei vorbereitet, der Feind wird angreifen auf zwei verschiedene Richtungen. Entweder erschreckt er dich dabei oder es ist die listige Schlange, die dich verführen will. Für beides, um widerstehen zu können, brauche ich eine Voraussetzung. Das Allerwichtigste, ich habe keine Kraft in mir, um widerstehen zu können und fliehen zu können. Von mir aus, mit meinem Fleisch, schaffe ich das niemals. Deshalb, die Waffenrüstung beginnt ihr damit, seid stark im Herrn. Das ist es. Das ist die absolute Voraussetzung. Josef war stark im Herrn, weil er mit dem Herrn gelebt hat, weil er Ja gesagt hat zu seinen Wegen, weil er ein klares Nein hatte zur Sünde, deshalb war er stark im Herrn. Und dann gilt es, diese Waffenrüstung zu tragen. Stark zu sein im Wort Gottes. Ich muss wissen, was steht geschrieben. Was sagt das Wort Gottes nicht, was sagt irgendjemand. Es spielt keine Rolle, was irgendjemand sagt. Was die Christen sagen, das ist erstmal nicht das Entscheidende, sondern was steht im Wort Gottes. Und das ist der Maßstab, nichts anderes. Es gibt nichts anderes. Nur das. Und dann das Gebet. Natürlich, der Herr hat mir gezeigt, der Herr hat mich geführt. Wenn das nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, ist es uninteressant, was du denkst, dass er dir gesagt oder gezeigt hat. Wenn es nicht identisch ist mit dem, was geschrieben steht, spielt es überhaupt keine Rolle. Der Josef, der war ein Sklave. Der hatte nicht die Freiheit, einfach von dem Haus wegzurennen. Und so gibt es auch bei uns Momente, wo wir nicht einfach wegrennen können, oder? Es ist einfach Realität, wenn ich im Sommer, egal wo ich bin, dann sehe ich eben nacktes Fleisch, oder? Dann gibt es eben unzüchtige Frauen, die sich so kleiden, dass das für mich eine Gefahr ist. Das kann ich nicht vermeiden. Stimmt's? Wenn ich in den Zug steige, ich kann nicht vermeiden, dass sich plötzlich eine Frau mir gegenüber setzt, die eben einen ziemlich kurzen Rock anhat. Aber ich kann jetzt widerstehen, oder? Muss ich dorthin schauen? Man sagt, die Männer können es nicht vermeiden, dorthin zu schauen. Stimmt? Absolute Realität. Der Mann schafft es nicht, dort nicht hinzuschauen. Habe ich recht? Wir Männer schaffen es nicht, dort nicht hinzuschauen. Der erste Blick ist ja nicht die Sünde. So erst der zweite. Jakobusbrief Kapitel 1. So steht es geschrieben. Nochmal, wer hier drin sitzt, von uns Männern, der behauptet, wenn so eine Frau mir gegenüber sitzt und ich gucke da nicht hin, das glaube ich nicht, dem widerspreche ich klar. Aber was mache ich dann? Da gilt es, meinetwegen, manchmal zu widerstehen oder vielleicht, ich muss mich an einen anderen Platz setzen. Das fällt aber gar nicht so leicht. Sind wir mal ehrlich? Es fällt gar nicht so leicht, sich dann an einen anderen Platz zu setzen. Merken wir? Wir sehen das gern. Das ist das Problem. Und das weiß der Feind auch. Wir lesen mal Jakobus Kapitel 1. Nochmal, und der Feind weiß ganz genau, wo er dich und wo er mich anpacken muss. Was er bei dir und bei mir tun muss. Das ist keine Frage, aber er gibt mir auch die Hilfen. Der Herr gibt mir die Hilfen. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Das kommt nicht vom Herrn, das kommt vom Feind. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde, aber wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Tod einer Beziehung zum Beispiel. Das heißt, ich kann doch nicht vermeiden, dass jetzt so eine junge Frau so gekleidet ist, das kann ich nicht vermeiden. Oder ich bin vor kurzem im Auto mit meinem Bruder in die Gemeinde gefahren, ich gucke zu einem riesigen Plakat, der Satz, der da stand, das war Verführung pur. Den habe ich einmal gesehen. Und ich bin 3 Tage an diesem Plakat vorbeigefahren. Ich habe es einmal gesehen und ab dem 2. Mal habe ich genau in die andere Richtung gesehen, bevor ich an das Plakat kam. Ich habe ganz bewusst darüber geguckt. Ich habe widerstanden, oder? Ist doch einfach, oder? Ich gucke einfach nicht mehr dahin. Ich weiß es jetzt, es hängt da und jetzt gucke ich in die andere Richtung. Ich weiß ganz genau, vielleicht könnt ihr sagen, ist banal, was ich jetzt sage. Aber überlegt einmal, es sind oft die kleinen Füchse, oder? Es sind oft der ganz wenig Sauerteig, der etwas bewirkt. Ich weiß ganz genau, wenn ich zum Arzt gehe hier im Ort, dann liegen auf dem Tisch eine ganze Menge Zeitschriften. Ich nehme ja ganz bewusst was zum Lesen mit, von daheim. Ich nehme die Zeitschrift nicht. Ich widerstehe. Könnt ihr mir irgendeine Illustrierte sagen? Wo man nicht versucht wird als Mann? Sagt mir mal eine. Also ich nehme mir vor, wenn ich zum Arzt gehe, nehme ich mir ein Buch mit und lese das Buch. Ist das jetzt übertrieben? Versteht ihr, wir gehen doch nicht gleich fremd als wiedergeborene Christen, das gibt es ja gar nicht. Das ist unmöglich. Also nehme ich mir vor, wenn ich meinen PC anmache, dann nehme ich mir etwas vor. Ich klicke nicht auf die Bilder. Nein, ich habe sogar einen Bruder gebeten, erst einmal so gut wie alles ausschalten, dass ich überhaupt nicht dorthin kann. Widerstehe ich diesen Dingen oder nicht? Aktiv. Da geht es um Widerstehen. Aber manchmal reicht Widerstehen nicht mehr. Da müssen wir fliehen. Jetzt legen wir mal Stelle im 1. Korinther 6, Vers 18. Da heißt es, flieht die Unzucht. Denn jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Er schadet seinem eigenen Leib und das wird ihn, wenn er in dieser Sünde bleibt, immer mehr zerstören. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Der Heilige Geist wohnt in uns und deshalb sündigen wir auch hier sozusagen gegen den Heiligen Geist. Lieber einen Mantel verlieren und dabei eine Krone gewinnen in die Ewigkeit. Lieber den Mantel von uns reißen lassen, uns verleumden lassen und ins Gefängnis werfen lassen, als dass wir den guten Charakter verlieren, das gute Zeugnis verlieren, das wir in dieser Welt sein sollen. Und wir sollten heute so weit wie möglich wegrennen, wenn es um die Medienverführung zum Beispiel geht, oder? Sollten wir nicht so schnell wie möglich wegrennen? Ich weiß von einem Jugendkreis aus einer biblischen Gemeinde, oder war mal eine biblische Gemeinde, die haben sich im Jugendkreis den James-Bond-Film angeguckt. Wisst ihr, was die Auflage war vom Jugendleiter? Wir sollten nicht darüber lachen. Das ist todernst. Wenn eine sexuelle Verführung, wenn etwas Sexuelles kommt, macht er einfach die Augen zu. Das ist unfassbar. Ein Jugendkreis schaut sich einen James-Bond-Film an und die haben scheinbar kein Problem damit. Ist das das, wo wir fliehen? Oder können wir durch die Augen zumachen widerstehen? Glauben wir wirklich, dass Jesus Christus dabei sitzt und sich sowas ansieht? Aber das könnten wir auch mal über die Musik, die wir hören. Wie viel gefühlvolle Musik gibt es, die die Reize auslösen, die Sehnsüchte auslösen? Wir können sogar christliche Bücher lesen, die genau in diese Richtung gehen. Genau in diese Richtung. Da wird etwas ausgelöst. Da wird ein Verlangen geweckt. Meine älteste Tochter Nadine, das darf ich mal so ehrlich sagen, da habe ich mal vor mittlerweile 20 Jahren, glaube ich mal, so etwas Ähnliches weitergegeben. Und da hat sie mir das bestätigt, dass genau solche Romane, die sauber waren, bitte, absolut sauber, nichts beschrieben, aber allein so, wie es geschrieben war, hat es bei ihr was ausgelöst. Ist uns die Gefahr bewusst? Diese Frau von Potiphar hat viele Nachfolgerinnen. Überall stoßen wir auf sie. Das kann in der Schule sein, das kann am Arbeitsplatz sein, das kann in der Familie sein, das kann überall sein. Das kann sein, man erzählt nur am Arbeitsplatz bestimmte Witze. Ne? Hören wir dazu? Sind wir dabei? Und das meine ich, es gilt zu fliehen, wegzurennen, so weit wie möglich eine Distanz zwischen diese Dinge zu bringen. Damit haben wir nichts mehr zu tun. Schau mal, wie viel, man sagt oft, nur die junge Generation ist ja gerade über diese neuen modernen Medien, man sagt ja nicht mehr bloß der Computer, da hat mehr so Dinge, die kleinen Geräte da in der Hand, die sind genauso schlimm wie der Computer, den man zu Hause hat, aber man sagt immer, die Jugend ist gefährdet. Ja? Auch die ältere Generation, ältere Männer, vor allem ältere Brüder, das ist manchmal nicht zu glauben, wie groß die Gefahr da drin ist. Und jetzt stehe ich ja nicht hin und sage so, ich habe damit überhaupt kein Problem, kenne ich die Gefahr, und bin ich bereit zu widerstehen und zu fliehen? Denn kennen wir die Warnung, die aus dem Wort Gottes kommt? Ich lese euch mal den Schluss von der Bibel vor. Ein Satz, der ganz am Ende steht, sollte uns wieder neu warnen, dem jungen Mann von Ägypten nachzufolgen, dem Josef. Da steht im Vers 15, Offenbarung 22. Draußen aber sind die Hunde, die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Draußen sind zum Beispiel diese Unzüchtigen, aber auch die Götzendiener. Und wir sind jetzt fast ausschließlich nur über diese sexuellen Dinge gekommen, aber ich möchte noch ganz kurz etwas anreißen, das hat nicht unbedingt mit sexuellen Sünden zu tun, sondern hat auch mit anderen. Also draußen sind, sollten wir die Warnung vor Augen haben, wenn wir nicht umkehren, wenn wir diese Dinge nicht lassen, dann kommen wir nicht ans Ziel Gottes. Der Paulus sagt seinem Sohn Timotheus, so flühe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe und dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Also merken wir, fliehen und sollen etwas anderem nachjagen, den jugendlichen Lüsten. Das kann nur sein, Lüste, das können sexuelle Dinge sein, aber es kann auch Lüste sein nach Erfolg, nach Ehre, nach Macht, nach Geld, nach Reichtum oder was es auch sein mag. Wenn ich nicht zufrieden bin mit dem, was ich habe, sondern mehr will, dann kommen Gelüste, oder? Bin ich zufrieden mit einem Dach über dem Kopf, mit Kleidung und Essen? Bin ich damit zufrieden? Und immer dann, wenn ich mehr haben will, entstehen Gelüste, oder? Ich will haben. Guck mal, der andere hat doch eine ganz tolle Kamera. Also die hätte ich jetzt auch gern. Das muss ja noch gar nicht schlimm sein. Das muss ja gar nicht schlimm sein. Aber wehe, es wird zu Gelüsten, die mich umtreiben. Und genau dort will mich der Feind hinführen. Ich sollte aber nach etwas anderem jagen. Nicht nach dem neuen Auto, nach dem anderen, nach der neuen Kamera oder was. Sondern ich sollte jagen nach der Gerechtigkeit. Zu leben in der Gerechtigkeit Gottes. Zu jagen nach dem Glauben in der Liebe. Da sollte ich nachjagen. Nach dem Frieden. Das sollte ich nachjagen. Und der Feind versucht, das zu zerstören. Schau mal, der Josef, der so treu war. Diesen Vers lesen wir noch. 1. Mose 39, Vers 20. Die verleumdet ihn jetzt. Und was ist das Ende vom Ganzen? Und der Herr Josefs nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis, dorthin, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen, so war er dort im Gefängnis. Habt ihr was gelesen? Dass der Josef versucht, das zurechtzustellen? Das stimmt nicht, was die Frau sagt. Ist erstaunlich, oder? Er wehrt sich überhaupt nicht. Er sagt Ja zu den Wegen Gottes. Er, der nicht gesündigt hat, der seinem Herrn treu war, der auch dem Potiphar gegenüber sein Vertrauen nicht missbraucht hat, er wird dafür bestraft. So könnte man sagen, ins Gefängnis geworfen. Aber er lebt genau das, was Jesus gelebt hat. Er übergab es dem, der gerecht richtet. Vielleicht werden wir für dieses gute Zeugnis, wo wir hinterlassen, wo wir nicht mitmachen mit diesem und jenem, von Menschen verlästert oder angeklagt oder werden Dinge über uns erzählt, die einfach nicht wahr sind. Oder von Christen, die sich daran stören und ärgern, dass hier ein Josef ist, der anders lebt wie sie. Wie gehen wir damit um dann? Josef geht dafür ins Gefängnis. Und wenn ihr dafür leidet, dass ihr die Gerechtigkeit tut, dann könnt ihr euch freuen. Denn dann wird der Herr euch belohnen dafür. Egal, was die Welt tut, egal, was die Christen, die anderen Christen tun. Er wollte den Willen Gottes tun, deshalb geht er ins Gefängnis. Und der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Darum, meine geliebten Brüder, ich sage auch, darum, liebe Geschwister, sollen wir stark sein. Stark in Christus. Denn das, was wir tun, das hat ein wunderbares Ziel. Gott will uns gebrauchen. Und wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat, steht geschrieben. Eine Stelle lese ich doch noch, 1. Johannes. Natürlich kann es sein, dass wir in Gedanken, vielleicht sogar in Taten sündigen. Da fällt mir gerade noch ein Beispiel ein. Ein junger Mann, der verheiratet war, schon lange Zeit verheiratet war, der kam mal in so einem Gespräch zu mir und hat gesagt, weißt du, was ich jetzt tue, wenn ich heimgehe? Ich sage, keine Ahnung. Als erstes hole ich meinen Computer, bringe ihn in die Garage und dann nehme ich mein Beil und sage, interessanter Gedanke, gell? Warum? Weil ihm klar geworden ist, er schafft es nicht zu widerstehen. Oder ein anderer junger Bruder hat mal zu mir gesagt, ich habe gerade heute Morgen für 1.000 Euro gerade Dinge zerstört, die mich zur Sünde verführen. Das sind wunderbare Zeugnisse. Für 1.000 Euro Dinge zerstört, die mich zur Sünde verführen. Aber trotzdem, wenn es geschieht, im 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9 heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wer hier drin würde behaupten, er hat noch nie gesündigt, wenn es um Lüste geht, egal in welcher Richtung. Deshalb ist es wunderbar zu wissen, wir haben einen Fürsprecher, wir haben einen, der uns vergibt. Aber wir müssen die Sünde auch lassen. Wer seine Sünde bekennt und lässt, steht auch im Alten Testament einmal. Ne? Also wir sollen die Sünde auch lassen. Und es sind oft diese unscheinbaren Dinge. Ich habe jetzt hier heute Morgen ein paar Dinge gesagt, was Lüste betrifft. Ich selber habe einen Computer. Wie ist es, wenn ich jetzt irgendwann mal wieder mit irgendwas konfrontiert werde, habe ich den Mut, die Augen zuzumachen und wegzugehen und jemandem mal zu sagen, hey, das, was du mir jetzt anbietest, das ist Sünde vor Gott. So hat es Josef gemacht. Das, was du willst, das ist Sünde. Hätten wir den Mut, so zu sprechen? Ich glaube, wir Christen haben die Verantwortung, manchmal hinzustehen und zu sagen, nein, bis hierhin nicht weiter. Oder? Josef wird ein wunderbares Zeugnis im Gefängnis. Josef wird ein wunderbares Zeugnis dann beim Pharao. Warum? Weil er ein Fundament hatte. Weil er ganz klare Prinzipien hatte. Haben wir noch Prinzipien? Sagen wir noch nein zur Sünde? Ich habe das Beispiel schon mal erzählt. Die Deborah hat mal im Auto nein geschrien. Ne? Habe ich euch vor kurzem mal gesagt. Da war sie 5 Jahre alt. Von der können wir lernen.